Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Alle Jahre wieder, Mitte August, streben die Salzburger Festspiele ihrem Höhepunkt zu. Man weiß es, am 15. August, am Vormittag in der Matinee im großen Festspielhaus, musizieren die Wiener Philharmoniker. Und sie tun es seit Jahr und Tag, hat man das Gefühl, unter der Leitung von Riccardo Muti, der damit in die Fußstapfen jenes Mannes getreten ist, der jahrzehntelang die Geschicke der Festspiele allein bestimmt hat. Der absolute Festspielregent Herbert von Karajan. Muti ist damit sozusagen zur Nummer 1, zum Doyen der internationalen Dirigenten geworden. Vor allem aus wienerischer und salzburgischer Perspektive. Der 15. August, dieses Konzert, war immer sofort ausverkauft, wenn das Festspielprogramm angekündigt wurde. Und mittlerweile ist es dreimal ausverkauft, denn wegen der großen Nachfrage muss das Programm zweimal wiederholt werden. Eine Ausnahmestellung hat sich der Mann aus Neapel, Jahrgang 1941, damit erarbeitet im internationalen Musikleben. Lassen wir seine Karriere Revue passieren. Solchen Klängen, wie Verdi sie hervorzaubert am Ende seiner Ouvertüre zur Macht des Schicksals, verbindet man den Namen Riccardo Mutis als Interpret seit Jahr und Tag. Italianita. Zündende Verdi-Aufführungen. Der Mann aus Neapel hat über viele Jahre zunächst einmal als führender Dirigent für Musik aus Italien gegolten. Bel Canto und natürlich eben Großmeister Verdi. Dieses Image hat den wahren Riccardo Muti eine Zeit lang durchaus überschattet. Dieser Dirigent verfügt nämlich über eine enorme Spannweite des Repertoires. Sein Image ist absolut konservativ, vor allem auch, weil er zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen immer wieder in Clinch gekommen ist mit den Vertretern des modernen Regietheaters. Da hat er schon auch einmal eine Premiere abgesagt. Vom sogenannten Reformer der Festspiele, Gérard Mortier, ist Muti sogar zunächst begünstigt worden, aber er hat sich bald zurückgezogen. In der Oper steht ja seit geraumer Zeit, vor allem bei Festspielen, aber mittlerweile auch in den großen Repertoirehäusern, die Regie im Vordergrund. Und das ist eine Attitüde, die Riccardo Muti gar nicht verträgt. Bei ihm gibt es immer nur eins, den Komponisten und dessen Partitur. Alles, was da nicht drinsteht, hat nicht stattzufinden, musikalisch nicht und schon gar nicht auf der Szene. Wenn sich einmal ein Regisseur vor ihm aufpflanzt, um ihm zu erklären, worum es in irgendeiner Oper geht, dann ist Muti schon mal weg. Die Komponisten haben bei ihm das Sagen. Alles, Auch die Regie hat sich dem unterzuordnen, was der Dirigent aus den Noten herauslesen kann. Und das ist allerhand. Und wie wir alle wissen, Hand aufs Herz, das reicht ja in der Regel auch, um einen sehr befriedigenden Opernabend zu garantieren. Aber mit Regie-Selbstdarstellern, die in der Regel gar keine Noten lesen können, geht so etwas natürlich nicht zusammen. Und apropos Avantgarde, mit Musik, die allen Gesetzen der Harmonie zuwiderläuft, da kann man Muti nicht kommen. Deshalb haftet ihm der Ruf des rückschrittlichen Bewahrers großer klassischer und romantischer Traditionen an. Das stimmt aber eigentlich ganz und gar nicht. Sein Lebtag hat Riccardo Muti auch moderne, auch zeitgenössische Musik dirigiert, aber immer nur von Komponisten, die guten Traditionen vielleicht gegen den Stachel lücken, aber die sie nicht verleugnen. Auch Komponisten schätzt er, wenn sie ihr Handwerk wirklich beherrschen. Muti hat Musik von Lutosławski oder Penderecki dirigiert. Er hat aber auch genau beobachtet, was sich in dem riesigen Graben getan hat, der aufgebrochen war zwischen der nach 1945 sanktionierten Avantgarde und jenen Komponisten, die die Tradition nicht verleugnen wollten. Immerhin hat er ja selbst nicht nur Violine und Klavier studiert, vor allem Klavier natürlich, sondern auch Komposition, mit allem, was dazugehört. Zunächst im Land um seine Heimatstadt Neapel und dann in Mailand am berühmten Konservatorium. Dort hat er bei Antonino Votto das Dirigierhandwerk erlernt und damit wurde er sozusagen zum Enkelschüler seines großen Vorbilds, das er natürlich live nie erlebt hat, Arturo Toscanini. Aber davon später. Zu den Grundeigenschaften Riccardo Mutis gehört die Treue. Bei seinem Debütkonzert an der Mailänder Scala, das war im Jahr 1970, hat er mit einem Werk seines Kompositionslehrers Bruno Bettinelli begonnen. Und neben Beethoven und Richard Strauss auch die Konzertmusik für Streicher und Blechbläser Opus 50 von Paul Hindemith dirigiert. Das war ein nicht untypisches Muti-Programm. Als er 2 Jahre später erstmals am Pult des Philadelphia Orchestra gestanden ist, dessen Chefdirigent er später werden sollte, da hat er denselben Hindemith im Talon gehabt. Und das wirklich konservative amerikanische Publikum, das bei der Lektüre des Namens Hindemith mit Sicherheit zusammengezuckt ist, das hat vermutlich nicht schlecht gestaunt, dass es in diesem für das Boston Symphony Orchestra im Jahr 1930 geschriebenen Stück manchmal sogar nach George Gershwin klang. War eine kurze Hörprobe des Live-Mitschnitts von Mutis Debütkonzert in Philadelphia 1972. Zu dem Engagement ist es gekommen, weil der legendäre jahrzehntelange Chefdirigent des Philadelphia Orchestras, Eugene Ormandy, den jungen Kollegen gehört hat. Und zwar anlässlich eines Gastspiels der Musiker aus Philadelphia in Florenz. Da hat sich Ormandy, weil dem jungen Chefdirigenten des Maggio Musicale in Florenz ein sagenhafter Ruf vorauseilte, in eine Probe eingeschlichen, ohne dass Muti das bemerkt hätte. Danach hat er den Neapolitaner zu seinem Orchester nach Philadelphia eingeladen. Ja, der Rest ist Geschichte. Wie gesagt, 8 Jahre später war Muti Ormandys Nachfolger. Beim Debüt 1972 war es gerade einmal 4 Jahre her, dass der 26-jährige Gewinner des Guido Cantelli-Wettbewerbs die Leitung des Maggio Musicale und des Opernhauses von Florenz übernommen hatte. Die Arbeit in Florenz, die war eigentlich die Grundlage der Karriere von Muti, das Fundament, ein sicheres Fundament, auf dem er aufbauen konnte. Da ging es ums große Repertoire, aber Es war mehr moderne und zeitgenössische Musik dabei, als man annehmen sollte. Aber, und das ist auch wichtig, auch angesichts der aufkeimenden Originalklangbewegung hat Muti nie Scheu gehabt, Musik der Klassik und vor allem auch des Barock, vor allem des italienischen Barock in sein Repertoire aufzunehmen. Und zwar jenseits aller neuen Vorschriften und Doktrinen, wie man wissenschaftlich fundiert diese Musik angeblich aufzuführen hatte. Dergleichen hat Muti nie zur Kenntnis genommen. Wie gesagt, er hat sich immer auf das verlassen, was er aus den Noten herauslesen konnte. Und es gab ja auch eine Spieltradition. Die hat er natürlich auch gekannt und sich seinen Reim darauf gemacht. Bei den deutschen Romantikern, bei den Wiener Klassikern und bei den italienischen Barockmeistern, wie gesagt. Anfang des Gloria von Antonio Vivaldi. Wer diese zündende Interpretation hörte, wird die Frage, ob man diese Musik so oder anders spielen darf, wahrscheinlich gar nicht stellen. Sein Stilgefühl hat Riccardo Muti in einem Gespräch mit mir einmal verschmitzt charakterisieren. Das war, als er gerade einmal seine Ausbildung am Mailänder Konservatorium gelobt hatte. Also, meinte er, was Musik ist, das habe ich natürlich nicht in Mailand, sondern in Neapel gelernt. Er betont auch gern, ich bin Italiener, mehr noch, ich bin Süditaliener. Das macht natürlich für jemanden wie Muti einen gewaltigen Unterschied. Und das, obwohl ihm seiner Buchstabentreue gegenüber den Partituren der großen Meister oft ein sozusagen preußischer Ruf nacheilt oder voraus, wie man will. Was die Genauigkeit und die Texttreue anlangt, ist Muti wahrscheinlich wirklich deutscher als alle deutschen Kapellmeister. Aber, und das ist wichtig, es kommt bei ihm immer noch eine Musikalität hinzu, die er eben in Neapel gelernt hat. Ein Sinn für melodische Entwicklungen, der liegt ihm quasi im Blut. Erst wer diese Mixtur versteht, der begreift, wie das zu verstehen ist, wenn italienische Kenner Muti als einen Nachfahren des großen Arturo Toscanini bezeichnen. Tatsächlich war er ja, wie gesagt, ein Enkelschüler, denn sein Dirigierlehrer Antonino Votto war ja lange Assistent von Toscanini gewesen und er hat ihm auch immer erklärt, dass jener Toscanini, den wir alle kennen von den späten Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen, doch etwas anders gewesen ist als der große Toscanini in seiner Zeit als Chef der Mailänder Scala oder als Dirigent der Salzburger Festspiele in den Jahren nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, als Österreich noch ein freies Land war. Dessen ethisch grundierter Musiziergeist hat es Muti angetan. Begonnen hat seine Musikleidenschaft in der Kindheit. Musik hat im neapolitanischen Haushalt einfach dazugehört. Muti war 7, als er zu Weihnachten eine Geige geschenkt bekommen hat. Und das Dirigieren war natürlich nicht gleich seine Idee von einer musikalischen Zukunft. Es hat lang gedauert, bis er überhaupt einmal ein Orchester, ein großes Orchester, spielen hören konnte. Aber die enorme musikalische Begabung Mutis, die ist nicht verborgen geblieben. Seine Lehrjahre hat er in Bari absolviert. Der Direktor des dortigen Konservatoriums war übrigens der Filmmusikmeister Nino Rota, der ja auch ein Komponist gewesen ist, der sich klassischer Formen bedient hat und dessen Musik Muti immer wieder aufgeführt hat später. Von Bari ging's nach Neapel, wo er gleichzeitig auch Literatur studiert hat. Und dann folgte der Wechsel ans Konservatorium in Mailand. 1967, da war er 26 Jahre alt, hat er, wie gesagt, den Guido Cantelli-Wettbewerb gewonnen und 1968 hat er sein professionelles Debüt gegeben in einem Konzert, das zur Initialzündung seiner Karriere in Florenz werden sollte. Beim Maggio Musicale war er der Begleiter des großen Pianisten Sviatoslav Richter. Daraus wurde eine Partnerschaft, eine Zeit lang, aber darauf kommen wir noch zurück. In den 70er Jahren wurde Muti dann international ein Begriff, vor allem, wie gesagt, als Dirigent der Opern von Giuseppe Verdi. Als strengen Sachwalter von dessen Partituren lernte man Muti bald international kennen. Als einen Sachwalter, der schon auch einmal berühmte Tenöre dazu genötigt hat, einmal auf ihr hohes C zu verzichten, denn es steht in der Partitur nicht notiert. Ältere Wiener Musikfreunde erinnern sich wahrscheinlich noch gut an die ersten Auftritte dieses Dirigenten an der Staatsoper. 1973 leitete er die Premiere einer Neuinszenierung von Aida. Im Jahr darauf folgte die Macht des Schicksals und 1977 dann Bellinis Norma mit Montserrat Caballé. Da musste Muti übrigens gegen ein höchst bel canto unwilliges Orchester ankämpfen. Die Probenzeit hat er später einmal im Gespräch als die schlimmste Zeit seines Lebens bezeichnet. Aida blieb wichtig für ihn. Ein Jahr nach der Wiener Premiere ist er in London ins Schallplattenstudio gegangen, um das Werk aufzunehmen. Und 1979 hat er eine in München bis heute legendäre Premiere der Aida im Nationaltheater geleitet. In allen drei Fällen, in Wien, im Londoner Plattenstudio und an der Bayerischen Staatsoper, war Placido Domingo der Radames und in München stand ihm die vulkanöse Amneris der Brigitte Fassbender zur Seite.
Thank you.
Live-Mitschnitt aus der Bayerischen Staatsoper. Aida, wie gesagt, hat Muti auch im Schallplattenstudio realisiert, ebenfalls mit Placido Domingo als Radames. Das war 1973 und zwar eine Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra in London, eines der großen Schallplattenorchester der Welt damals. Ursprünglich gegründet für Herbert von Karajan, bald übernommen von Otto Klemperer und damit für Muti ein Heiligtum, als er zum ersten Mal am Pult dieses Orchesters stehen durfte. Das war im Jahr 1972 und er war sich gar nicht klar darüber, dass er eigentlich auf Engagement dirigiert hat. Denn unmittelbar danach kam das Komitee auf ihn zu, ob er nicht die Nachfolge Klemperers antreten möchte. Er hat es getan. Und er hat immer wieder gesagt in seiner Karriere, ab diesem Zeitpunkt ist alles wie geschmiert gelaufen, ohne dass er viel dazu hätte tun müssen. Er hat einfach die Musiker als Dirigent bei der Probenarbeit und am Abend auf dem Podium überzeugt. Und ganz typisch Muti ist es, dass diese Aida nicht, wie man vielleicht hätte annehmen können, die erste Aufnahme war, die er im Studio mit seinem neuen Orchester in London realisiert hat, sondern ein paar Monate zuvor Luigi Cherubinis Requiem in D-Moll. Eine absolute Rarität und das ist typisch für Muti. Er hat sich immer für Komponisten engagiert, bei denen er fand, sie stehen zu Unrecht im Schatten der anderen, der berühmten Meister. Wie konnte ein Komponist wie Cherubini vergessen werden, wo doch immerhin Ludwig van Beethoven ihn sogar für einen wirklichen Könner gehalten hat? Thank you. Das war die Zeit des beginnenden Weltruhms des Dirigenten Muti. Basierend auf der Repertoirearbeit in Florenz, die wiederum mit einem Konzert begonnen hatte, in dem er einen der bedeutendsten und nicht unkomplizierten Pianisten jener Ära begleiten sollte, wie gesagt, Swjatoslaw Richter. Die Partnerschaft mit diesem Künstler, die hat wenig später auch bei den Salzburger Festspielen Früchte getragen. Im Jahr nach seinem Debüt bei den Festspielen mit dem Don Pasquale von Gaetano Donizetti durfte Muti bereits ein Konzert der Wiener Philharmoniker leiten. Das wiederum war auf die gute Meinung des unumschränkten Festspielherrschers Herbert von Karajan zurückzuführen, der Muti konsequent gefördert hat. Bei dieser Gelegenheit kamen Muti und Richter wieder auf dem Podium zusammen, um eine beeindruckende und im Mittelsatz auch ungeheuer subtil abschattierte Wiedergabe des Klavierkonzerts von Robert Schumann zu modellieren.
Thank you.
Die Auftritte von Muti bei den Salzburger Festspielen sind sofort gefeiert worden und sie waren nicht unwichtig, auch für Mutis Landnahme im Salzburger Kernrevier, mit dessen Repertoire man Mutis Namen damals jedenfalls noch nicht verbunden hat. Mit den Philharmonikern hat er auch Mozart musiziert. Und die Wiedergabe der Sinfonia Concertante für Geige und Bratsche mit dem philharmonischen Solisten Gerhard Hetzel und Rudolf Streng, die hat Kenner aufhorchen lassen. Da hat es einer offenbar verstanden, alles aufzunehmen, was dieses Orchester an Mozart-Spieltradition ihm bieten konnte und neu auf seine Art zu formen. Und ganz und gar nicht angekränkelt von den Vorgaben der damals aufkeimenden sogenannten Originalklangbewegung. Die philharmonische Klangtradition bei Mozart war Muti original genug. Mozart bei den Salzburger Festspielen, das wollte damals zumindest etwas bedeuten. Was die Opern des Genius Loci betraf, da waren die Spielregeln damals ganz klar. Es hat Ausnahmen gegeben, aber im Wesentlichen haben sich die beiden großen Alten der österreichischen Dirigenten diese Aufgabe geteilt. Herbert von Karajan und Karl Böhm. Böhm, für viele der Inbegriff des Mozart-Kenners und Könners. Er war ein alter Mann. Und als Böhm starb, ist Muti ein für viele unvorstellbarer Coup gelungen. Die Premiere von Così fan tutte markierte Anfang der 80er Jahre einen Wendepunkt in seiner Karriere. Ab sofort war dieser Mann aus Neapel nicht mehr nur die logische Wahl für italienische Meister, sondern der Erbe der wienerisch-salzburgischen Mozart-Tradition. Bei einem Werk übrigens, das die Italianità Mozarts besonders spüren lässt und das notabene in Mutis Geburtsstadt Neapel spielt. Auf die großen Mozart-Opern und insbesondere auf Così fan tutte war Riccardo Muti ab den frühen 80er Jahren dann sozusagen abonniert im wienerischen Musikgeschmack. In Salzburg und auch legendär im Theater an der Wien hat er immer wieder Mozart-Premieren geleitet. Vieles davon ist verfilmt worden und gilt heute als Beispiel für eine Fortsetzung des klassischen wienerischen Mozart-Stils. Der hat ja von Anfang an auf italienischen Grundlagen basiert. Denn seine ersten Sporen hat sich der Komponist ja in Mailand verdient. Für die Wiener Philharmoniker wurde Muti nach und nach zum wichtigsten Dirigenten in jener Zeit und er hat sich nach und nach auch dem Kern des Wiener Repertoires genähert. Zunächst einmal als Interpret der Symphonien von Franz Schubert, die kaum ein anderer Dirigent in Wien je so idiomatisch überzeugend mit den Philharmonikern realisiert hat. Denn die frühen Schubert-Symphonien, zum Großteil im Teenageralter entstanden, die hat man ja immer nicht für ganz voll genommen. Der große Schubert, der beginnt für die Musikfreunde ja mit der unvollendeten und dann natürlich mit der großen C-Dur-Symphonie. Aber davor gibt es 6 andere Werke, die kaum je im Repertoire berücksichtigt werden. Und Mutti hat es geschafft, sogar einmal die erste Schubert ans Ende eines philharmonischen Programms zu stellen. Und da haben alle nicht schlecht gestaunt, dass ein Jugendwerk Franz Schuberts selbstverständlich auch als Hauptwerk eines philharmonischen Programms herhalten konnte. Mit solchen Interpretationen hat Riccardo Muti nicht nur die Herzen des Wiener Publikums erobert, sondern auch die Philharmoniker überzeugt, dass da ein Mann gefunden war, mit dem man die große Tradition des Neujahrskonzertes weiterführen konnte. Kaum ein Dirigent nach Ende der Pionierära des Neujahrskonzerts ist so oft am Pult gestanden am 1. Jänner wie Muti. We'll be right back. Aber bei aller Liebe des Wiener Publikums und bei aller Zuneigung der Wiener Philharmoniker, für Riccardo Muti ist Wien und auch Salzburg nie das Zentrum seines Wirkens gewesen. Eine wichtige Phase in seinem Leben begann Mitte der 80er Jahre, als er die künstlerische Leitung der Mailänder Scala übernahm und damit das erste Opernhaus seines Heimatlandes Italien. Dort hatte er noch in der Ära seines Vorgängers Claudio Abbado 1982 zum ersten Mal die Inaugurazione, die wichtige Saisoneröffnung am 7. Dezember, dem Tag des heiligen Ambrosius, dirigiert. Ernani von Verdi in, wie man heute annehmen würde, luxuriöser Besetzung mit Placido Domingo wiederum, und das Publikum empfand das ganz und gar nicht als passend, mäkelte an den Sängern ebenso herum wie vor allem an der Regie von Luca Ronconi, aber es feierte den Maestro, der ein paar Jahre später, 1986, zum musikalischen Chef der Scala werden sollte. Aber Muti hat an diesem 7. Dezember mitbekommen, dass das alles nicht ganz so einfach sein würde, wenn man in Mailand zum wichtigen Dirigenten avanciert. Bei jeder Premiere haben auch die Logionisti, das sind die Verwandten, die Seelenverwandten unserer Stehplatzbesucher, ein gerüttelt Maß mitzureden, mitzubrüllen oder mitzupfeifen. Je nachdem. Das hat Muti dann auch als Chefdirigent der Scala des Öfteren mitbekommen. Selbst den großen Luciano Pavarotti hat man auf offener Szene brüskiert bei der Don Carlos-Premiere in der Inszenierung von Franco Zeffirelli. Und man hat Muti auch des Öfteren dafür kritisiert, dass er gern Raritäten in den Spielplan aufgenommen hat, wo man sich doch den großen Opern von Verdi, Bellini oder Donizetti widmen sollte. Ganz abgesehen von Richard Wagner, den Muti auch papabile gemacht hat mit einigen 7. Dezember Premieren. Aber er nahm auch Werke von Gluck oder Spontini ins Repertoire auf. Die Liebe zu den Raritäten haben ja auch die Wiener später mitbekommen, als es darum ging, Muti wieder einmal zu einer Staatsopernpremiere zu bewegen. Da musste es unbedingt Busonis Mephistophele sein. Immerhin war es Direktor Jan Holländer damals gelungen, Spontinis Agnese die hohen Staufen zu verhindern, die Muti ganz unbedingt in Wien vorstellen wollte. Aber das war ja das Spannende bei ihm, auch in den Konzertprogrammen konnte man immer wieder etwas entdecken. Eine Zeit lang auch in den USA, die ja traditionsgemäß sehr konservativ sind, was den Klassikgeschmack betrifft. In Philadelphia war Muti, wie gesagt, Chefdirigent und später in Chicago, wo er neben dem großen Repertoire auch ganz unbekannte Stücke großer Meister vorgestellt hat. Zum Beispiel die Fortsetzung von Hector Berlioz' Symphonie Fantastique, Lelio. Da kommt, wenn wir gerade unter Donner und Blitz von Johann Strauss gehört haben, auch eine Gewitterszene vor. in aller Welt ist Riccardo Muti bis heute immer für Überraschungen gut. Seine immense kapellmeisterische Fähigkeit hat er zum Beispiel einmal unter Beweis gestellt, als es an der Mailänder Scala gerade wieder einmal Streik des Bühnenpersonals gab. Der wurde knapp vor Beginn einer Traviata-Vorstellung bekannt gegeben und Muti selbst trat damals vor das tobende Publikum, um diese Tatsache bekannt zu geben. Aber er hatte sofort wieder den großen Jubel seiner Fangemeinde auf seiner Seite, als er verkündete, wenn Sie möchten, dann lassen wir ein Klavier auf die Bühne bringen und wir bringen Ihnen die solistischen Passagen dieser Oper, also alles, wo nicht der Chor mitwirkt, als halbszenische Darbietung unserer Solosänger mit mir am Klavier. Von allen Traviata-Vorstellungen der Mailänder Scala war das bis heute mit Sicherheit die ungewöhnlichste. Überrascht konnte man natürlich auch bei Muti sein, wenn er gerade einmal eine neue Repertoire-Facette präsentierte. Das war auch so, als er zum Beispiel bei den Salzburger Festspielen zum ersten Mal Musik von Anton Bruckner dirigiert hat. Auch das ein Name, den man mit dem Repertoire dieses Dirigenten aus Neapel nie verbunden hätte und wo er doch spannende Ergebnisse erzielt hat. Durchaus, wie immer, im Bewusstsein der Spieltraditionen der großen europäischen Orchester. Bruckner hat er in Wien und in Berlin mit den jeweiligen Philharmonikern realisiert, aber auch unter Hereinnahme dessen, was man von einem italienischen Opernmaestro auch erwartet. Dramatik und Feuer. Ausschnitt aus der Aufnahme der 6. Symphonie von Anton Bruckner, die Riccardo Muti mit den Berliner Philharmonikern eingespielt hat, stand am Ende unseres kleinen Überblicks über das große Repertoire dieses Dirigenten. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.